Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe, was wir von Philosophen und Dichtern lernen können. Für die, die es nicht wissen, mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre an dieser Hochschule als Professor für Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie diese Vortragsreihen im Studium Generale. Und letzte Woche habe ich gesagt, wir seien in der 27. Folge. Stimmt gar nicht, es ist die 28. Knapp daneben ist auch vorbei. Sie kennen meinen Werbeblock, wenn Sie den einen oder anderen Vortrag verpasst haben sollten und ihn gerne nachhören möchten, dann können Sie das tun. Wir haben über 300 im Internet stehen. Wo genau, finden Sie hier in diesen hübschen Faltkärtchen. Da können Sie sich nachher gerne bedienen. Nehmen Sie so viel mit, wie Sie wollen. Es gibt nur noch einen Abend und falls Sie ein Zimmer zu tapezieren haben, wir hätten da noch ein paar. Also, da können Sie nachhören, was in den letzten 27 Folgen so passiert ist. Und vielleicht reicht es für 2-3 Wochen hin. Sie können dann auch Vorträge finden und nicht gar wenige von dem Referenten unseres heutigen Abends. Wir haben zu Gast Professor Dr. Klaus Wiegerling. Er muss, glaube ich, mit großer Milde heute behandelt werden. Er hat einen verdammt harten Tag. Ihm ging es so ähnlich wie vor 3 oder 4 Wochen dem Herrn Steinbrink, der morgens um 5 in Kiel aufgebrochen ist, um just in time um 7:30 hier zu sein. Und er sagte in Anlehnung an Karl Lagerfeld, wer mit der Bahn fährt, hat die Kontrolle über sein Leben aufgegeben. Und ich glaube, Herr Wiegerling ist jetzt auch in dem Club derjenigen, die das zu bestätigen wissen. Also umso mehr freuen wir uns, dass es gerade so gereicht hat. Ich hatte auch einen angespannten Nachmittag, weil er mich mit SMS versorgt hat, über die Orte, die er jetzt erreicht hatte. Und meine Geografiekenntnisse reichten aus, um zu wissen, das ist noch ganz weit weg. Und vor 2-3 Wochen hatte ich ja die Verlegenheit, für Herrn Zimmerli hier einspringen zu dürfen. Da hatte ich aber wenigstens noch das Wochenende, um mich vorzubereiten. Ich habe während meiner Lehrveranstaltung heute Nachmittag noch einen Vortrag im Geiste geschrieben. Nein, natürlich nicht, aber ich habe mir Gedanken gemacht, was mache ich denn, wenn der arme Klaus Wiegerling gar nicht kommt und wie kriege ich das zahlreiche Publikum zufriedengestellt. Aber das Problem habe ich jetzt nicht mehr, das hat er. Wie gesagt, kommt aus Kaiserslautern zu uns, hat an der Karlsruher Uni zuletzt gelehrt, ist Philosoph, Komparatist und Volkskundler von seinen Studienfächern her, hat in Philosophie promoviert und habilitiert, viele Veröffentlichungen gemacht und einen breiten Wissensschatz, den er mit zu uns heute bringt. Und er hat sich vorgenommen, heute Abend zu erzählen, warum das Oberthema, das ich gegeben habe, eigentlich so gar nicht geht. Er wird Ihnen nämlich erzählen, warum man von Philosophen eher nicht so viel lernen kann oder was man auf alle Fälle nicht von ihnen lernen kann. Und da sind wir schon gespannt. Sie wissen ja schon alles, was Sie von Philosophen lernen können. Jetzt lernen Sie heute Abend auch noch, was man von ihnen nicht lernen kann. Dann gibt es ein vollständiges Bild. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei dem Vortrag von Klaus Wiegerling.
Ich hoffe, Sie können mich hören. Ja, vielen Dank, lieber Volker. Bin Umstände halber frisch. War sogar noch vorher im Hotel, was ich glaubte nicht mehr tun zu können. es ging noch. Freue mich, wieder da zu sein. Freue mich auch, meinen alten Lehrer und seine Frau, Professor Neuser, hier begrüßen zu können. Er wird mich kritisch begleiten, gehe ich da mal davon aus. Ja, meine Damen und Herren, ich habe mir vorgenommen, einen möglichst launigen, unterhaltsamen Vortrag anzubieten, der quasi sein Spiel treibt mit dem reinen Thema, freilich ohne dabei ganz den Ernst zu vergessen, der sich im Titel äußert. Ich bin schon der Meinung, dass sich von Philosophen etwas lernen lässt, auch wenn dies nicht unbedingt Dinge sind, die uns das Überleben sichern uns zu praktischen Lösungen der Lebensprobleme führen oder uns einfach das Leben erleichtern. Ich bemühe mich, noch etwas lauter zu reden, vielleicht klappt es dann so. Aus dem Titel des Vortrags ergeben sich vier Fragen, die sich aber nicht proportional behandeln lassen. Sie lauten: erstens, was ist ein Philosoph? Zweitens, was können Philosophen nicht lehren? Drittens, was wollen Philosophen nicht lehren? Und viertens, was sollen Philosophen nicht lehren? Das eigentliche Thema meines Vortrags aber ist die erste Frage, aus deren Beantwortung sich, ich hoffe, die Beantwortung der drei letzten Fragen ergibt, quasi als Quintessenz der ersten ausgiebig behandelten Frage. Die Launigkeit meines Vortrags ergibt sich daraus, dass die Beantwortung der ersten Frage nicht ohne den Blick auf einige biografische Besonderheiten und Anekdoten zu meistern ist. Es ist alles andere als einfach zu bestimmen, was ein Philosoph ist, zumal ein Unterschied gemacht werden muss zwischen dem, was Philosophen und dem, was die Philosophie charakterisiert. Das deckt sich ja keineswegs, wenngleich es zwischen beiden Begriffen zumindest eine Schnittmenge geben sollte. Ein weiteres Problem ergibt sich daraus, dass ich mit meinen Ausführungen wohl einige Kollegen herausfordern werde. Was einen Philosophen auszeichnet, ist unter Philosophen ja durchaus umstritten. Einen Konsens werde ich also nicht voraussetzen können. Auch was das öffentliche Verständnis eines Philosophen anbetrifft und was die Öffentlichkeit von einem Philosophen erwartet, ist nicht so leicht zu beantworten. Beispielsweise stelle ich fest, dass Vertreter des Deutschen Ethikrates oft der Philosophie zugeordnet werden. Philosophen, zumindest was ihre Ausbildung anbetrifft, sind in diesen Reden allerdings eine verschwindende Minderheit, deren Verlautbarungen meistens in den Minderheitsvoten zu finden sind. Damit zur ersten und entscheidenden Frage: Was ist ein Philosoph? Eine knappe und prägnante Antwort gab der amerikanische Philosoph Richard Rorty. Er meinte, dass ein Philosoph sei, wer Kant gelesen habe. Womit er wohl durchaus den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Nahezu alles, was moderne Philosophie auszeichnet, hat gewiss durch Kant zentrale Fragestellungen, begriffliche Konzepte und eine zentrale Orientierung erhalten. Moderne Philosophie ohne Kant ist wie Leberwurst ohne Leber oder eine Rakete ohne Antriebssystem. Tatsächlich hat sich die Philosophie seit Kant an Kant abgearbeitet, beziehungsweise ist im Fahrwasser Kants Kritiken geschwommen. Selbst in kritischen Absetzbewegungen ist er natürlich präsent. Kant hat auch eine kluge, uns in unserem Problem voranbringende Unterscheidung zwischen der Philosophie, dem Schulbegriffe, und der Philosophie, dem Weltbegriffe nach, vorgenommen. Er beschäftigt sich im dritten Hauptteil der Kritik der reinen Vernunft mit dem Titel Die Architektonik der reinen Vernunft, unter anderem mit der Frage, ob man Philosophie lernen kann. Er verneint diese Frage, weil sie bis zu seiner Kritik der reinen Vernunft eigentlich nur eine mögliche Wissenschaft ist und konkret noch nicht vorliegt. Genau dazu soll seine Kritik ja den entscheidenden Beitrag leisten. Er ist aber der Meinung, dass man durchaus philosophieren lernen kann. Das heißt, ich zitiere, das Talent der Vernunft in der Befolgung ihrer allgemeinen Prinzipien an gewissen vorhandenen Versuchen üben, doch immer mit Vorbehalt des Rechts der Vernunft, jene selbst in ihren Quellen zu untersuchen und zu bestätigen oder zu verwerfen. Zitat Ende. Und nun kommt die für uns entscheidende Passage. Nochmal Zitat. Bis dahin ist aber der Begriff von Philosophie nur ein Schulbegriff, nämlich von einem System der Erkenntnis, die nur als Wissenschaft gesucht wird, ohne etwas mehr als die systematische Einheit dieses Wissens, mithin die logische Vollkommenheit der Erkenntnis zum Zwecke zu haben. Es gibt aber noch einen Weltbegriff, der dieser Benennung jederzeit zum Grunde gelegen hat. Vornehmlich, wenn man ihn gleichsam personifizierte und in dem Ideal des Philosophen sich als ein Urbild vorstellt. In dieser Absicht ist Philosophie, die Wissenschaft, von der Beziehung aller Erkenntnis auf die wesentlichen Zwecke der menschlichen Vernunft, und der Philosoph ist nicht ein Vernunftkünstler, sondern der Gesetzgeber der menschlichen Vernunft. In solcher Bedeutung wäre es sehr ruhmredig, sich selbst einen Philosophen zu nennen und sich anzumaßen, dem Urbilde, das nur in der Idee liegt, gleichgekommen zu sein. Soweit Kant. Ich will nun nur einen Gedanken aufgreifen, der uns in der Beantwortung unserer Frage voranbringen kann. Kant meint, dass es dem Weltbegriff nach, heute würden wir wahrscheinlich öffentlichen Begriff sagen, eine quasi personifizierte Orientierung am Idealbild des Philosophen gibt, der als Gesetzgeber der menschlichen Vernunft auftritt. Ich will dabei dahingestellt sein lassen, ob der heutige Weltbegriff, wie er durch die Medien geistert, wirklich am Ideal des Gesetzgebers der menschlichen Vernunft orientiert ist. Dass es aber eine Orientierung an Personen gibt, steht außer Zweifel, zumal der Gegenstand der Philosophie schwieriger als der vieler anderen Disziplinen zu bestimmen und der Öffentlichkeit zu vermitteln ist. In der allgemeinen Wahrnehmung werden meistens öffentliche Intellektuelle als Philosophen wahrgenommen, die zumindest im disziplinären Sinne gar keine Philosophen sind. Etwa Leute wie die Germanisten Precht oder Safranski. Im Felde der Philosophie haben sich immer auch Leute aus anderen Disziplinen getummelt. Wer würde dem habilitierten Politologen Habermas absprechen wollen, ein Philosoph zu sein? Dennoch bedarf es keiner langen Erläuterungen, dass es zwischen einem Habermas einerseits und einem Precht und Safranski andererseits Unterschiede gibt. Es ist nicht zwingend gesagt, dass gut geschriebene und populäre Schriften schlechte Philosophie sein müssen. Wenngleich man nicht erwarten kann, dass solche Schriften innerhalb der Fachgemeinde sonderliches Aufsehen erregen. Man verwechselt da oft die möglicherweise gelungene Vermittlungsleistung mit origineller Denkleistung. Es besteht kein Zweifel, dass Harald Lesch ein großartiger Vermittler schwierigen physikalischen Wissens ist. Dennoch würden wir Harald Lesch nicht mit Einstein, Heisenberg oder Planck vergleichen. Ob diese großen Physiker auch große öffentliche Vermittler ihrer Erkenntnisse waren, sei dahingestellt, aber große Physiker waren sie allemal. Merkwürdigerweise ist das bei der Bewertung von Philosophen anders. Von Philosophen wird häufig erwartet, dass sie ihre Erkenntnisse und Weisheiten jedem zugänglich machen können, was eigentlich absurd ist. Weil die Philosophie eine Disziplin ist, in der das aktuelle Philosophieren immer auch ideengeschichtlich betrieben werden muss, es also sehr voraussetzungsreich ist, auch wenn es Philosophen gibt, die uns glauben machen wollen, dass man auch ohne ideengeschichtliche Vorgaben philosophieren könne. Was diese Philosophen aber meist selbst in ihrem Philosophieren auch widerlegen. Es gibt nun einmal keine moderne Philosophie ohne Aristoteles und Platon, ohne Descartes und Leibniz, Kant und Hegel, Husserl, Heidegger und Wittgenstein. In anderen Disziplinen ist das durchaus anders. Als Physiker muss ich nicht wissen, was ein Physiker im 18. Jahrhundert, als Chemiker nicht, was ein Alchemist in der Barockzeit getrieben hat. Nun wird in der Öffentlichkeit Philosophie nicht nur an gerade präsenten Fernsehphilosophen, sondern oft auch an philosophischen Gestalten anekdotisch festgemacht, die durch eine gewisse Weltfremdheit auffällig geworden sind. Ob sie wirklich weltfremd waren, steht auf einem anderen Blatt. Wir werden sehen, dass diese Weltfremdheit meist nur in Bezug auf einen bestimmten Weltzugriff und eine bestimmte Berufshaltung zutrifft. In Platons Dialog Theaetetos steht die berühmte Anekdote von einer tragischen Magd, die den Philosophen Thales von Milet, immerhin einer der großen antiken Weisen, der als aus dem Geometrieunterricht bekannt sein sollte, beobachtete, als er gehend astronomische Beobachtungen am Himmel machte und dabei in eine Zisterne fiel. Die Magd lachte über ihn und meinte, dass er beim Bemühen, die Dinge des Himmels zu erkunden, die Dinge übersehe, die vor seinen Füßen liegen. Die Anekdote von der tragischen Magd hat auch moderne Philosophen wie Blumenberg inspiriert, der darüber sogar ein Buch schrieb. Tatsächlich sprach die Magd etwas aus, was das öffentliche Bild des Philosophen bis in die Gegenwart beeinflusst. Auch wenn sie mit dem armen Thales ihren Spott trieb, so traf sie doch einen wichtigen Punkt, den, wenn nicht alle, so doch die meisten Philosophen gemeinsam haben, nämlich, dass sie sich nicht in der Weise der Alltagspraxis mit den Dingen beschäftigen. Selbst das Naheliegende scheint dem Philosophen eher fremd zu sein. Offenbar werden die naheliegenden Dinge nicht als selbstverständlich angesehen. Der Anfang der Philosophie fängt nach Aristoteles mit dem Staunen oder Wundern an, dass die Dinge so sind, wie sie sind. In gewisser Hinsicht kann man sagen, dass die Philosophie mit der Erfahrung einer gewissen Weltfremdheit beginnt. Und hier will ich mit einer Überlegung zur Genese des Menschen anknüpfen, die der eben zitierte Blumenberg angestellt hat. Gemeinhin wird als Endpunkt der Menschwerdung der aufrechte Gang angenommen. Er steht für den Überlebenswillen eines physisch mangelhaft ausgestatteten Wesens, das durch den aufrechten Gang, wie es Arnold Gehlen dargestellt hat, den Vorteil der Übersicht und Kontrolle erlangt. Wenn der frühe Mensch als Savannenbewohner über die Grashalme hinwegschauen und erkennen kann, wo in der Umgebung Gefahren lauern, denen er mit seinen Werkzeugen bzw. Waffen, die er unter den Grasspitzen hält, begegnen kann. Für Blumenberg macht aber genau das noch nicht den Menschen aus, weil der so beschriebene aufrechte Gang nur den Überlebenskampf kennzeichnet, den er auch das Tier führt. So gesehen ist der Mensch nicht mehr als ein technisch aufgerüsteter Affe, wobei auch Affen imstande sind, Werkzeuge zu gebrauchen. Bei Menschen äußert sich hier also nur seine technische Überlegenheit, mit deren Hilfe er seine mangelhafte Ausstattung kompensiert, um sein Überleben zu sichern. Für Blumenberg fängt die Menschheit dagegen erst da an, wo der Mensch über Dinge nachdenkt, die nicht dem Überlebenskampf dienen, nämlich mit dem Heben des Kopfes zum Himmel. Erst, wenn er sozusagen über das Gestirn nachdenkt, und zwar nicht in einem lebenspraktischen Sinne, wie es der antike Steuermann tat, der sich auf dem Meer an Sternen orientierte, also über Gott und die Welt nachdenkt, wenn er zweckfreie ästhetische Erfahrungen macht, zu reinen Erkenntnissen jenseits ihrer praktischen Verwertung gelangt. Erst dann ist der Mensch ein Mensch, so Blumenberg. Blumenberg meint, dass auch die Philosophie letztlich hier ihren Platz hat. Wir benötigen sie nicht, um zu überleben, aber vielleicht um eines höheren oder anderen Sinnes. Der Mensch lebt schließlich nicht vom Brot allein. Er lebt als Mensch quasi auch vom Überflüssigen. Bringen wir es auf eine Merkformel, für die Triebbefriedigung bedarf es keiner Erotik. Es mag sein, dass Philosophie Not tut, Sie ist aber nicht nötig, um zu überleben. Selbst wenn sie tatsächlich über allerlei Umwege auch praktische Wirkung zeitigt, so bedarf es ihrer nicht, um unsere physische Existenz zu sichern. Auch wenn Popper der Auffassung war, dass Leben Probleme lösen heißt und selbst die Philosophie Probleme zu lösen hat, so ist diese These mit Vorsicht zu genießen. Die Probleme, die ein Philosoph zu lösen hat, sind anderer Art als die, welche ein Ingenieur zu lösen hat. Man erleidet auch nicht notwendigerweise einen Schaden, wenn philosophische Probleme ungelöst bleiben, sehr wohl aber, wenn Probleme im Alltag auftauchen, etwa wenn mein PKW auf einer wenig befahrenen Straße stehen bleibt und ich mein Mobiltelefon vergessen habe. Selbst in der interdisziplinären Zusammenarbeit von Technikern, Naturwissenschaftlern und Philosophen geht es für die Philosophen weniger um das Lösen von Problemen als vielmehr um das Aufweisen derselben. Viele Techniker sind durchaus dankbar, wenn sich aus der Anwendung fokussierenden Sicht der Philosophen solche Problemaufweisungen ergeben. Die Philosophie als grundsätzlich das Gegebene übersteigende Disziplin kann hier wertvolle Dienste leisten. Die Lösung der aufgewiesenen Probleme behalten sich die Ingenieure aber vernünftigerweise selbst vor. Kommen wir zurück zum öffentlichen Bild des Philosophen. Der Philosoph ist auch ein Synonym für den weltfremden Spinner, was in der erwähnten Thales-Anekdote zum Ausdruck kommt. Es gibt unter Philosophen eine Reihe merkwürdiger Gestalten, wie der Kyniker Diogenes, der genügsam in seiner Tonne lebte. Ein interessanter Fall ist auch der des Arztes und Philosophen Lamedry, der als radikaler Aufklärer und Materialist, als Leibarzt und Vorleser an den preußischen Hof in Potsdam zu Friedrich dem Großen kam und dort peu à peu in die Rolle eines Hofnarren gedrängt wurde oder auch in diese Rolle schlüpfte, um sich gegen Anfeindungen zu schützen. In seinem anonym erschienenen Buch Der Mensch als Maschine von 1748 legte er seine mechanistisch-deterministische Weltsicht dar, die heute bei einigen Neurowissenschaftlern durchaus Anerkennung findet. Lamedry war zwar ein reputierter Arzt, aber auch ein Provokateur. Leider fiel er 1751, nur 43-jährig, so zumindest die Legende, selbst seiner Demonstrationswut zum Opfer, als er einem tragikomischen gastronomischen Unfall erlitt. Er wollte seine Genussfähigkeit demonstrieren, als er eine überdimensionierte, getrüffelte Fasanenleber aß und seine Verdauungsstörung mit einem selbst durchgeführten Aderlass bekämpfen wollte. Seine deutschen Kollegen bezweifelten nämlich, dass man Verdauungsstörungen mit einem Aderlass heilen kann und behielten offenbar recht. Ludwig Klages, Lebensphilosophenbegründer der modernen Graphologie, hat eine esoterische Sekte gegründet. Der marxistische Philosoph Louis Althusser hat seine Frau wahrscheinlich in einem geistigen Ausnahmezustand ermordet und landete für längere Zeit in der Psychiatrie. Jakob Böhme, der schlesische Mystiker, war Schuhmacher, der wohl, wenn man in seine Werke schaut, zumindest hier und da etwas zu viel Schusterlein geschnüffelt hat. Letzteres zeigt aber auch, dass sich so manche Philosophenexistenz durchaus mit handwerklichem Geschick paart. Auch Spinoza, der niederländische Rationalist, schliff Gläser. Es gab oft übellaunige Rechthaber wie Wittgenstein oder der zu Gewalttätigkeit neigende Begründer der Semiotik, Peirce. Es gibt unter ihnen Spangler, wie der Ruder-Goldmedaillengewinner Hans Lenk oder der Fußballspieler von 1860, München und Eintracht Frankfurt Baumgartner. Und natürlich gibt es auch höchst geschäftstüchtige Philosophen. Thales von Milet, der weltfremde Sternengucker aus der Anekdote von der tragischen Magd, war ein geschäftstüchtiger Kaufmann. Es gibt Ingenieure wie Dessauer unter ihnen, Ärzte wie Karl Jaspers, also durchaus auch lebenspraktische und lebenstüchtige Figuren, viele Doppelt- und Mehrfachbegabungen, deren Wirken nicht nur auf eine Disziplin begrenzt war. Mathematiker wie Leibniz, Husserl oder Frege, Physiker zuhauf, auch Geographen wie der Begründer der Technikphilosophie, Ernst Kapp. Sogar Künstler finden sich unter ihnen, wie der durchaus ernstzunehmende, wenngleich nicht große Komponist Adorno oder der Schriftsteller Peter Biri alias Pascal Mercier. Der Fassbewohner Diogenes scheint für Bescheidenheit zu stehen. Aber dass Bescheidenheit eine besondere Philosopheneigenschaft sei, lässt sich auch nicht ohne weiteres sagen. Es gibt bescheidene Gestalten. Sokrates oder Kant hatten gewiss keinen Hang zu ausschweifenden Lebensformen. Aber auch eine Reihe von Lebemännern, wie der Ethiker, Kneipenliebhaber und Frauenheld Max Scheler, der auf die Frage, wie er sein Lotterleben mit seiner Ethik vereinbaren könne, seinem Gegenüber antwortete, ob er je einen Wegweiser gesehen hätte, der in die Richtung zeigt, geht, in die er zeigt. Es gab Hungerleider unter ihnen und Wohlhabende. Wir dürfen nie vergessen, dass ein Platon sich seinen philosophischen Müßiggang leisten konnte. Wie auch immer, wir werden gewiss keine besonderen Charaktereigenschaften finden, die Philosophen durchgehend auszeichnen. Vielleicht gibt es eine Art Familienähnlichkeit in dem Sinne, dass man zwar nicht die Verwandtschaft von zwei Personen sehen kann, sehr wohl aber sehen kann, wenn 10 Personen nebeneinander stehen und bestimmte Merkmale zwar nicht bei jedem vorliegen, aber eben immer wieder in der Reihe auftauchen. Es ist bei der Familienähnlichkeit nur die Reihe, die die Ähnlichkeit erkennen lässt. Diese Familienähnlichkeit betrifft aber weniger Charakterzüge oder besondere Fähigkeiten als vielmehr den Umgang mit den Dingen. Bevor wir diese Familienähnlichkeit weiter verfolgen, will ich noch auf ein anderes Problem eingehen. Wenn wir 10 Philosophen fragen, was sie unter Philosophie verstehen, werden wir wahrscheinlich 10 nicht völlig unterschiedliche, aber keineswegs übereinstimmende Antworten bekommen. Die Übereinstimmung wird wohl größer bei historischen Einschätzungen sein und geringer, was das gegenwärtige Verständnis anbetrifft. Dies artikuliert sich nicht zuletzt in dem, was Philosophen wollen. Aber was sie wollen, ist ganz unterschiedlich und hängt vom jeweiligen philosophischen Schwerpunkt ab. Das ist nicht sehr viel anders als in anderen Disziplinen. Es ist in der Physik ein Unterschied, ob ich mich mit Astrophysik oder mit Optik beschäftige, ob ich in der Biologie als Botaniker arbeite oder als Ethologe. Die Spezialisierung ist aber gewiss in den positiven Wissenschaften noch weit ausgeprägter als in der Philosophie. Zwar gibt es auch da Ethiker und Erkenntnistheoretiker, Anthropologen und Logiker, Wissenschaftstheoretiker und Ästhetiker. Die Grenzen sind aber weit diffuser als in anderen Disziplinen. Große Philosophen sind selten auf ein Feld begrenzt. Selbst hochspezialisierte Logiker wie Frege haben sich keineswegs ausschließlich mit logischen Problemen befasst. Auch wenn es in der Philosophie eine Tendenz zur Spezialisierung gibt, nicht selten begleitet von einem Verlust ideengeschichtlicher Einordnungskompetenz, so gibt es auch Grenzen der Spezialisierung. Ein Ethiker kann nicht ohne anthropologische Reflexion über die tatsächlichen Vermögen des Menschen zu normativen Ergebnissen gelangen. Der Mensch kann schließlich nur wollen, was er auch tatsächlich leisten kann. Kein Ästhetiker kann erkenntnistheoretische Voraussetzungen ignorieren. Ja, man kann noch einen Schritt weitergehen und festhalten, dass moderne Philosophie auch nicht ohne ideengeschichtliche Bezugspunkte möglich ist. Ohne deren Kenntnis macht man sich nicht nur lächerlich, sondern bleibt schlichtweg hinter dem Stand der Disziplin. Zwar gibt es auch in anderen Disziplinen Grenzüberschreitungen, aber die Abstände zwischen den Teildisziplinen sind oft so groß, dass schon seit langem beklagt wird, dass selbst der fachinterne Austausch zunehmend problematisch wird, weil die Terminologie erheblich auseinanderdriftet. Am extremsten erfahren wir das wohl derzeit in den sogenannten Lebenswissenschaften, die vom Paläontologen bis zum Ethiker und Biochemiker eine kaum mehr integrierbare Bandbreite von Forschungsfeldern unter einem Dach zu integrieren haben. Auch wenn Philosophen ganz unterschiedliche Auffassungen von der Funktion der Philosophie haben, einige etwa das Feld auf reine Zubringerdienste für die positiven Wissenschaften beschränken wollen, andere nur noch in vermeintlich weichen Feldern wie der Ethik eine Funktion für die Philosophie sehen, wieder andere nur die Logik als letztes Refugium der Philosophie sehen, so scheint doch allen Philosophen gemeinsam zu sein, dass sie in einer indirekten, hochvermittelten Weise mit Forschungsgegenständen umgehen. Ich sagte bezugnehmend auf Popper, dass die Lösung von Problemen, die ein Ingenieur anstrebt, gänzlich anderer Art ist als die Problemlösung eines Philosophen. Physikalische Problemlösungen müssen sich letztlich in empirisch nachvollziehbaren, also quantifizierbaren und an bestehende Theorien anschließbaren Ergebnisse präsentieren lassen. Dies trifft nicht in gleicher Weise für die Philosophie zu, weil sie es mit der Empirie immer nur in vermittelter Weise zu schaffen hat. Spätestens seit Descartes Schritt vom direkten Zugriff auf die Welt, der sogenannten Intentio Recta, die das mittelalterliche Denken disponierte, zum indirekten Zugriff über den Denkakt, ist klar, dass moderne Philosophie nicht mehr in die vormodernen Annahmen einer in ihrem an sich sein gegebenen Welt zurückfallen kann. Der Philosoph thematisiert Welt und Wirklichkeit nicht wie der alltagsgebundene Mensch in der Annahme, dass die Dinge so sind, wie er sie sinnlich und gewohnheitsmäßig annimmt. Selbst pragmatische Philosophen wie Peirce oder James waren keineswegs so naiv, eine solche an sich Gegebenheit der Dinge anzunehmen. Auch wenn der Philosoph auf das Alltagsverständnis der Dinge, wie in der Common Sense Philosophie oder im Pragmatismus eingelassen ist, beschäftigt er sich nicht wie der Alltagsmensch damit, der quasi in einem naiven Seinsglauben verharrt mit den Dingen. Er tut dies aber auch nicht wie der Naturwissenschaftler, sondern ist schlichtweg mit anderen Perspektiven auf die Welt befasst. Es gibt nun noch weitere Merkmale einer Familienähnlichkeit, wie der Wille, das Gegebene auf Möglichkeitsbedingungen zu überschreiten. Er fragt, was sind die Voraussetzungen, dass ich etwas als gegeben annehme oder dass ich das Gegebene nach logischen Bedingungen verknüpfe, also logische Verhältnisse herstelle, um die Realität von Einzeldingen durch eine Verknüpfung mit anderen Dingen abzusichern. Das Überschreiten des Gegebenen ist also ein weiteres verbreitetes Merkmal. Ein anderes häufig auftauchendes Merkmal ist, dass Philosophen den Gedanken der Vermitteltheit der Dinge betonen. Mit Vermitteltheit meine ich, dass die Dinge und Sachverhalte eine Geschichte und eine Verursachung haben. Es gilt für die der Natur wie die vom Menschen hervorgebracht wurden. Der Vermittlungswille kann freilich auch an Grenzen stoßen, und zwar da, wo sich die Unverfügbarkeit der Wirklichkeit zeigt, wo sie sich unserem Formwillen schlichtweg entzieht. Ein weiteres Merkmal, das ich erwähnen möchte, hat Kant auf den Punkt gebracht. Es ist das Merkmal der kritischen Einstellung zu den Dingen, vor allem gegenüber den Dingen und Verhältnissen, die mit einem so ausgeprägten Wahrheitsanspruch daherkommen wie in der Wissenschaft. Der Philosoph zeichnet sich dadurch aus, dass er quasi alles vor den Richterstuhl der Vernunft bringen will, also alles auf seinen Wahrheitswert zu überprüfen, beansprucht auch die Ergebnisse der positiven Wissenschaft. Lassen Sie meine Rhapsodie zur Familienähnlichkeit der Philosophen mit einem letzten Merkmal enden. Es handelt sich um das Streben nach Orientierung. Vielleicht ist es wirklich so, dass philosophische Naturen sich häufig nicht so ganz in der Welt aufhalten. Von den Dingen nicht nur in Erstaunen versetzt, sondern auch verunsichert werden und verstärkt nach Orientierung verlangen. Sie wollen entsprechend Orientierungswissen vermitteln, das uns hilft, in der Welt besser zurechtzukommen. Soweit meine etwas rhapsodischen und gewiss auch anfechtbaren Bemerkungen zur Familienähnlichkeit von Philosophen. Kommen wir damit zu den letzten Fragen, die, wie ich zu Beginn gemerkt habe, nur knapp behandelt werden sollen, weil sich deren Beantwortung als eine Konsequenz aus der Antwort der ersten Frage ergeben sollte. Was können Philosophen nicht lehren? Ja, einfach all das, was andere Wissenschaftler und Techniker besser können. Wie in vielen anderen Feldern auch gilt, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Dies bedeutet nicht, dass Philosophen nicht auch über nicht-philosophische Gegenstände dozieren können. Ich habe ja angemerkt, dass es unter Philosophen eine große Zahl von Mehrfachgelehrten gibt. Dies heißt aber nicht, dass jeder Philosoph, der natürlich noch eine andere Ausbildung haben sollte, generell in allen Feldern imstande ist, qualifiziert zu lehren. Wenn ich als Technikphilosoph über moderne Informationssysteme spreche, muss ich nicht notwendigerweise programmieren können. Ich sollte allerdings etwas davon wissen, was ein Programmierer so treibt. Wenn ich Anthropologie betreibe, sollte ich natürlich biologische und kulturwissenschaftliche Kenntnisse haben. Man kann keine Philosophie betreiben, ohne die Ergebnisse der Fachwissenschaften zu bestimmten Fragen zu kennen. Ein Fachkollege ist man deshalb aber noch lange nicht. Merkwürdigerweise traut man aber Fachwissenschaftlern zu, ohne die geringsten philosophischen Kenntnisse über philosophische Fragen zu schwadronieren. Sie kennen ja diese Nachrichtenfloskel. Gestern verstarb der Neurowissenschaftler und Philosoph, der Autor und Philosoph und so weiter und so fort. Philosophen sollten uns also nur Dinge lehren, die sie als Philosoph beherrschen, was nicht ausschließt, dass sie auch Dinge jenseits der Philosophie beherrschen. Was der Philosoph als Philosoph beherrschen kann, nicht notwendigerweise muss, sind Fragen, die Gegenstände in vermittelter Weise betreffen, nicht aber den praktischen Umgang mit ihnen. Dabei kann es zu Überschneidungen kommen mit Fragestellungen, die in der Grundlagendiskussion von Fachwissenschaften geführt werden. Ob Sie einen Frege dann als Grundlagenmathematiker oder als philosophischen Logiker sehen, ist dabei eigentlich einerlei. Zur dritten Frage. Was wollen Philosophen nicht lehren? Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass diese Frage schwierig zu beantworten ist, weil Philosophen ganz unterschiedliche Felder beackern, unterschiedliche Herangehensweisen praktizieren. Ich glaube nicht, dass die Mehrzahl der Philosophen sich mit Fachwissenschaftlern über deren praktisch anwendbaren Erkenntnisse streiten wollen. Warum sollte ein Philosoph mit einem Pharmazeuten über die Effizienz eines Impfstoffs streiten? Er kann sicher darüber nachdenken, in welcher Weise die Relativitätstheorie physikalische Ansprüche und möglicherweise die Physik überhaupt verändert. Um die Richtigkeit der Theorie zu überprüfen, bedarf es allerdings fachwissenschaftlicher Überprüfungsverfahren und nur im Rahmen dieser Verfahren kann die Richtigkeit bestätigt oder auch verworfen werden. Ich glaube weiterhin nicht, dass Philosophen ihre Kernaufgabe in einer öffentlichen Belehrung sehen. Ein Philosoph ist nicht notwendigerweise ein öffentlicher Intellektueller. Ich bezweifle nicht, dass die öffentliche Vermittlung philosophischer Ideen und ihrer Zusammenhänge eine wichtige Aufgabe ist, die von vielen Philosophen, wenn auch mit unterschiedlichem Erfolg, betrieben wurde und wird. Dies ist aber, wie gesagt, nicht das Kerngeschäft. Niemand käme auf die Idee, Grundlagenmathematik zu betreiben, bevor er das Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren beherrscht. Von der Philosophie wird genau das zuweilen erwartet. Sie soll uns quasi im Einstein-Verfahren Einsichten vermitteln, die extrem voraussetzungsreich sind. Die Philosophie hat sich, je elaborierter ihre Probleme werden, immer an Eingeweide gewandt, also an Personen, die bereits eine bestimmte philosophische Bildung besitzen. Wir reden bereits in der klassischen Antike von esoterischen Texten in dem Sinne, dass wir erst bestimmte Bildungsstufen durchlaufen haben müssen, bevor wir über bestimmte Fragen angemessen nachdenken können. Fortgeschrittene Philosophie ist nun einmal voraussetzungsreich und ohne die Kenntnis dieser Voraussetzung ist es kaum möglich, moderne Positionen zu verstehen. Kurz und gut, das Vermittlungsgeschäft ist gewiss für die Philosophie von großer Bedeutung, es ist aber nicht der Kern philosophischer Arbeit. Natürlich tauscht sich der Philosoph in erster Linie mit seiner Fachgemeinde und bestimmten anderen wissenschaftlichen Fachgemeinden aus. Natürlich will er in erster Linie Rezeption und auch Kritik von anderen Fachleuten erfahren. Es müssen aber erst die Gegenstände erarbeitet werden, bevor sie vermittelt werden. Kommen wir zur letzten Frage, die eigentlich als Komplementärfrage zur ersten nach dem Können der Philosophen zu verstehen ist und teilweise auch schon beantwortet wurde. Was sollen Philosophen nicht lehren? Diese Frage kann nun freilich nur perspektivisch beantwortet werden. Ich gehe aber davon aus, dass meine Perspektive von vielen anderen Philosophen geteilt wird. Die Frage ist zudem als eine Art Kontrapunkt gegenüber dem Leitthema der Vortragsreihe zu verstehen, nicht weil das Leitthema schlecht ist, sondern im Gegenteil, weil es zu einer Ergänzung anregt. Über das bereits Gesagte hinaus glaube ich, dass die Philosophie in Zeiten, in denen die Gefahr der Funktionalisierung seiner Disziplin groß ist, mehr darauf achten muss, dass ihre prinzipiell kritische Funktion erhalten bleibt. Es gilt selbst im Bereich der Ethik, auch in normativen Debatten, darf die elementar kritische Aufgabe der Philosophie nicht vernachlässigt werden. Wenn Philosophie nur noch gefällig ist, nur noch Dienstleistungen für andere Disziplinen erbringt, dann hat sie sich als Disziplin streng genommen aufgegeben. Die Gefahr ist gerade in der Arbeit in interdisziplinären Forschungsprojekten groß. Philosophie hat nicht gefällig zu sein, sondern einen Dienst im Ringen, um Wahrheit zu leisten, indem sie kritisch gegenüber öffentlichen, aber auch wissenschaftlichen Ansprüchen agiert. Sie sollte nicht nur Erwartungshaltungen bedienen. Dass sie sich mit Erwartungshaltungen in kritischer Weise auseinandersetzt, ist das eine. Diese nur zu bedienen, ist aber ein Angriff auf ihre Grundfunktion und ihr historisch tradiertes Verständnis. Sie sollte nichts lehren, was andere besser lehren können, sagte ich bereits bei der Beantwortung der ersten Frage nach dem Können der Philosophen. Das war die zweite Frage. Dies muss aber ergänzt werden. Sie sollte nämlich auch nichts lehren, was ihre kritische Aufgabe in Frage stellt. Ihre Rolle in den Ethikräten darf nicht die Rolle des Hauskaplans in postreligiösen Zeiten ersetzen. Es ist nicht ihre Aufgabe, Menschen zu predigen, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Zuletzt sollte sie nichts lehren, was Heilserwartungen fördert oder falsche Hoffnungen weckt in Bezug auf die eigene Lebensführung. Philosophie kann Beiträge zur Lebensführung leisten, sie ist aber weder Religionsersatz noch politisches Programm. Wäre sie das, hätte sie ihre kritische Funktion aufgegeben. Das heißt aber auch, dass sie ihre eigenen Ansprüche begrenzen muss. Sie kann weder quasi religiösen Erfahrungen vermitteln, noch die Betroffenheit einer künstlerischen Darstellung erzeugen, noch unsere seelische Verletzungen heilen, auch nicht praktische Lösungen bewirken, die uns vor Corona oder Kriegen schützen. Sie kann aber Voraussetzungen klären, unter denen es zur Lösung praktischer Probleme kommen kann und uns für ein besseres Leben disponieren. Das ist, wie ich meine, gar nicht so wenig. Vielen Dank.
Ja, Klaus Wiegerling, herzlichen Dank fürs Komplementäre. Sie wissen, Sie können wieder mit uns ins Gespräch kommen. Werden Sie sich vielleicht noch Ihre Fragen überlegen, versuche ich mal was. Am Ende des Vortrags war, um es mal so ein bisschen neudeutsch zu formulieren, die Kernkompetenz des Philosophen, die Kritik.
Oh, richtig.
Wunderbar. Das ist gar kein Komplementär zu mir, sondern immer das, was ich sage. Ja. Können wir das denn nur von den Philosophen lernen?
Nein. Ich habe ja, ich denke, die Philosophie, Historie, schärft den Blick für das kritische Denken. Deswegen habe ich den Einstieg auch bei Richard Rorty genommen und habe versucht, das etwas zu erläutern. Also ich glaube, man kann selbstverständlich auch als jemand, der andere Disziplinen vertritt, kritische Einstellungen formulieren. In der Regel tut man das aber in der Tat in den jeweiligen Grundlagen, Disziplinen, innerhalb dieser Fachdisziplin. Und da gibt es ohnehin, wie ich glaube, immer eine gewisse Nähe auch zur Philosophie, weil gerade die Leute, die in der Mathematik oder der Physik oder wo auch immer Grundlagenfragen bewältigen wollen, immer mit einem Bein eben jenseits der Disziplin stehen und stehen müssen. Und insofern gibt es da schon, wie ich finde, eine gewisse Nähe zur philosophischen Argumentation.
Wäre da die Differenz oder der Vorwurf in Anführungszeichen gegenüber den Vermittlern der Philosophie, vermitteln die sozusagen die Kernkompetenz nicht?
Nein, das so möchte ich das nicht sagen. Ich habe ja gesagt, erst müssen die Gegenstände erarbeitet werden und dann müssen sie vermittelt werden. Die Vermittlung ist ein Kerngeschäft der Philosophie, überhaupt der Wissenschaft. Wissenschaft ist nicht nur das Gewinnen von wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern auch deren Darstellung. Also der Wissenschaftler muss das, was er glaubt, erkannt zu haben, ich rede jetzt nicht nur von der Philosophie, er muss es auch darstellen können. Das heißt, er muss eine Mindestkompetenz haben, sich innerhalb der Fachgemeinde verständlich zu machen. Ob er, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Frage, ob er den Auftrag einer Vermittlung über die Fachgemeinde hinaus, ob er der gerecht werden kann, das würde ich dahingestellt sein lassen, aber ich muss zur Kenntnis geben, es gab Philosophen, die das konnten und auch gemacht haben. Paradebeispiel ist zum Beispiel der Naturphilosoph Ernst Mach, der regelmäßig auch Vorträge in Arbeiterbildungswerken und so weiter gehalten hat, der sich immer darum bemüht hat, auch Helmholtz hat solche Dinge gemacht. Also es gab diese Leute, die haben das sehr gut gemacht, man muss aber ehrlicherweise sagen, die haben auch ein besonderes Talent. Also damit ich hier nicht missverstanden werde, also ich halte unglaublich viel von Rüdiger Safranski. Also wenn Sie einen Epochenüberblick haben möchten, über die Romantik oder so, sage ich immer, lesen Sie mal Safranski, der geht jetzt nicht in die Tiefen, wenn er was zu Fichte sagt. Aber wenn Sie einfach mal einen Überblick über Themen haben möchten, und so, lesen Sie das. Auch sein Nietzsche-Buch, wunderbar, oder sein Heidegger-Buch, ein Meister aus Deutschland. Lesen Sie es mal, also es ist... Er kann was, der hat Fähigkeiten. Harald Lesch habe ich genannt, ist ein großartiger Wissenschaftsvermittler, der wirklich das Handwerk der Vermittlung von der Pike auf genannt hat. Aber ich habe ja gesagt, er ist deswegen eben nicht Einstein oder Heisenberg. Man muss das aber können. Und es kann nicht jeder. Also es gibt viele Philosophen, die sind unfähig, das zu vermitteln, was sie erkannt haben, zumindest was die zur Kenntnisnahme jenseits der Fachgemeinde. Und es gibt auch in meinen Augen sehr, sehr gute Philosophen, denen es schon schwerfällt, in der eigenen Gemeinde zur Kenntnis genommen zu werden, weil sie einfach, ich drücke es vornehm aus, darstellerische Probleme haben. Also die halt Texte verfassen, die sie, ja gut, in der Philosophie muss man immer bereit sein, Texte mehrfach zu lesen. Aber das sind dann Texte, die müssen sie 30 Mal lesen, bis ein Licht brennt. Und das ist natürlich auch für eine fachinterne Diskussion nicht immer förderlich.
Ja, möchten Sie einsteigen in unser Geplauder oder sind Sie angesichts der guten Frischluftzufuhr in der Aula ein ganz klein bisschen denkverzögert? Ich könnte es Ihnen nicht übel nehmen, mir geht es ähnlich. Natürlich ist auch nicht jeder Physiker ein Einstein. Ne? Lesch hat, wenn ich das richtig wiedergebe, in München Lehrstuhl für theoretische Physik und Naturphilosophie. Ja. Also offenbar gibt es da unterschiedliche Talente und nicht jeder bringt in der Philosophie die Philosophie schlagend voran oder entscheidend voran. Ne. Ja. Häufig sind das ja nur so kleine Schrittchen, die man macht und damit ist man auch schon ganz zufrieden, wenn es irgendwann mal gelingt. Ja. Ist ja schon schwierig genug, ich denke. Da haben es andere Disziplinen womöglich auch leichter. Mhm. Wenn man 3000 Jahre im Nacken hat, dann ist da halt auch schon eine Menge gesagt worden. Ne? Manche der Philosophen des 20. Jahrhunderts haben ziemlich spät ihre Werke geschrieben. Gadamer rückte mit Wahrheit und Methode nach seiner Emeritierung heraus. Ne? Ja. Hat die Zeit aber offenbar bis dahin ganz gut genützt. Ne?
Ja, auch Kant hat seine erste Kritik erst mit über 50 publiziert.
Da muss ich aber eine Korrektur anbringen oder eine Ergänzung. Kant galt in seinen jungen Jahren, hat er den Spitznamen gehabt, der elegante Magister. Ja. Und er war ein hervorragender Billardspieler und ging mit der gefragtesten Opernsängerin Königsbergs aus.
Ja, ja.
Also so ganz weltabgewandt war der nicht.
Nee.
Irgendwas hat ihn dann davon offenbar abgebracht mit den Jahren.
Aber,
so soll es sein. Ja, bitte, Sie haben eine Frage. Also, warum beginnt die Philosophie mit der Erfahrung der Weltfremdheit?
Na gut, es ist ein altes aristotelisches Wort. Das, also der griechische Begriff heißt Saumetzein. Also es geht um das Erstaunen, um das Wunder, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Also aller Anfang der Philosophie gründet eigentlich, wenn Sie so wollen, ich drücke es mal jetzt umschreibend aus, indem Sie einen Schritt zurückgehen und sich etwas von der alltäglichen Form des Umgangs mit einem Problem entfernen, dass Sie also so einen etwas weiteren Blick versuchen zu erlangen. Jean-Paul hat es ja wunderbar auch in seinen Überlegungen des, Luftschiffkapitäns, der so mit dem Abstand von der Erde bestimmte Dinge etwas besser sieht, weil er Einbettungen erkennt. Und hat er auch wunderbar dieses Bild verwendet. Also so ein Stück zurückgehen, was den alltäglichen Umgang mit den Dingen anbetrifft, ist in gewisser Weise so der erste Schritt zur Philosophie. Ich glaube, man kann das auch ganz gut nachvollziehen.
Vielleicht erinnern Sie sich, als ich vor zwei Wochen oder wann dran war einzuspringen und Ihnen was über geistige Übungen erzählt habe aus der Antike. Zu diesen Exerzitien gehörte zum Beispiel dieser Vogelflug, ne? Also dass man sich geistig sozusagen löst vom Gegenstand und aus einer Höhe heraus versucht, die Dinge, die einem im Leben bedrängen und fragwürdig erscheinen, aus einer anderen Perspektive eben nochmal anzuschauen. Das sind typische Denktechniken, wenn man so will, die man da auch eingesetzt hat.
Ja. Also die Distanznahme auch zu dem, was man so alltäglich macht und treibt, kann ein erster Schritt zur Philosophie sein. Kann auch ein erster Schritt zum Wahnsinn sein. Also so ganz sicher könnte man da nicht sein. Aber na, also wenn Sie Philosophie betreiben möchten, sollten Sie schon bewusst diesen einen Schritt zurückgehen. Ja.
Vielleicht wollen Sie einen Schritt von der Aula zurückgehen und sich einem feuchteren Milieu zuwenden und was zu sich nehmen oder nochmal in den See springen, wie auch immer. Ich danke Klaus Wiegerlin sehr herzlich für seinen Vortrag, für sein mühevolles Kommen und standhaftes hier durchhalten. Ihnen fürs Kommen. In der nächsten Woche haben wir Volker Friedrich zu Gast. Der hat was angekündigt. Vorausschauen und zurück, warum Start-up-Gründer, Politiker und Professoren Science-Fiction lesen sollten. Vielleicht haben Sie Lust, vorbeizuschauen. Würde mich freuen, wenn wir gemeinsam das Semester beschließen. Ihnen einen schönen Abend. Klaus Wiegerlin, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Danke.